Eine besondere Offenbarung. In den 1970er Jahren veröffentlichte Harriet Lindzell ein Buch mit dem Titel »Der Kampf um die Bibel«. Darin befasste sich Lindzell mit einem Thema, das überaus kontrovers diskutiert wurde, die Wahrhaftigkeit und Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift. Angesichts unzähliger Argumente gegen die Inspiration, Unfehlbarkeit und Irrtumslosigkeit der Bibel bezog er Stellung und erklärte, dass die Bibel vertrauenswürdig sei. Aus dem gleichen Anliegen heraus, den ständigen Zweifeln an der Integrität der Bibel etwas entgegenzusetzen, trafen sich im Oktober 1978 mehr als 250 evangelikale Führungskräfte in Chicago. Auf diesem Gipfeltreffen, das vom Internationalen Rat für biblische Irrtumslosigkeit, International Council on Biblical Inerrancy, kurz ICBI, einberufen wurde, sollte ein Schlussstrich gezogen und die historische protestantische Position zur Heiligen Schrift bekräftigt werden. Das Ergebnis war die Chicago-Erklärung zur Irrtumslosigkeit der Bibel. Die Frage nach der Zuverlässigkeit der Bibel ist von entscheidender Bedeutung. Mithilfe der Heiligen Schrift hat die Kirche in der Vergangenheit den Anspruch erhoben, Glaubens- und Lebensfragen zu verstehen. Angefangen von Gottes Schöpfung aller Dinge aus dem Nichts über die Bedeutung des Lebens, des Todes, der Auferstehung und der Himmelfahrt Jesu Christi bis hin zur endgültigen Vollendung aller Dinge, auf die sich die Geschichte zubewegt. Wenn die Bibel in dem, was sie über all dies lehrt, unzuverlässig ist, bliebe die Kirche auf Spekulationen angewiesen und hätte der Welt nichts Wertvolles zu sagen. Seit diesem Gipfeltreffen hat der Kampf um die Bibel nicht nachgelassen. Es ist wichtiger denn je, dass die Gläubigen verstehen, was die Bibel ist und warum sie ihr von ganzem Herzen vertrauen können. Christen müssen auch heute gelehrt werden, weshalb sie der Bibel vertrauen sollten und es auch können. Das Wesen der Offenbarung. Das Christentum ist im Kern eine Offenbarungsreligion und diese Offenbarung hat einen Inhalt. Die Frage nach dem Wesen der göttlichen Offenbarung ist seit langem umstritten, nicht zuletzt im 20. und 21. Jahrhundert. Theologen haben andere Erklärungen dafür angeboten, was Offenbarung ist, wie wir sie empfangen haben und wie sie verstanden und interpretiert werden kann. Beim Kampf um die Bibel geht es im Grunde um die strittige Frage, ob Gott sich so offenbart, dass die Menschen ihn verstehen können. Historisch gesehen hat die Kirche bestätigt, dass Gott sich selbst offenbart und dass er dies auf zwei verschiedene Weisen tut, durch allgemeine Offenbarung und durch besondere Offenbarung. Die allgemeine Offenbarung ist genau das, allgemein. Sie ist allen Menschen zugänglich. Die Bibel spricht davon, dass Gott sich in der Natur und im Gewissen offenbart. Vergleich Psalm 19,1 und Römerbrief Kapitel 2, Vers 15. Deshalb ist diese Offenbarung allgemeiner Natur, denn sie sagt jedem Menschen auf der Welt etwas darüber, wer Gott ist, dass er existiert und dass er gut und mächtig ist. Vergleich Römer Kapitel 1, Vers 19 bis 20. Eine besondere Offenbarung hingegen ist nicht jedermann zugänglich. In diesem Sinn handelt es sich nicht um eine allgemeine Information, weil ihr Inhalt spezifischer ist. Sie offenbart den Erlösungsplan Gottes. Sie beschreibt die Inkarnation, das Kreuz und die Auferstehung. Dinge, die man nicht durch das Studium der natürlichen Welt erfahren kann. Sie findet sich in erster Linie, wenn auch nicht ausschließlich, in der Heiligen Schrift. Die Bibel legt Zeugnis davon ab, wie Gott sich auf besondere Weise offenbart hat. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Hebräer Kapitel 1, Vers 1 bis 3. Wir erhalten eindeutige Informationen von Gott selbst und diese erstaunliche Tatsache bildet die Grundlage für das christliche Verständnis von Wissen. Die Erkenntnistheorie, ein Teilgebiet der Philosophie, ist die Wissenschaft vom Wissen. Sie analysiert die Art und Weise, wie der Mensch Wissen erwirbt. Und große Debatten werden darüber geführt, ob der Mensch in erster Linie durch den Verstand lernt, der rationale Ansatz, Erkenntnis zu gewinnen, oder durch die fünf Sinne, Sehen, Hören, Schmecken, Tasten und Riechen, der empirische Ansatz. Selbst in christlichen Kreisen wird darüber gestritten, ob die Vernunft oder die Sinne im Vordergrund stehen. Als Christen sollten wir uns jedoch alle einig sein, dass das Christentum letztendlich auf Wissen beruht, das uns Gott selbst vermittelt. Das Festhalten an dieser Überzeugung ist für unsere Wahrheitsfindung von entscheidender Bedeutung. Wissen, das von Gott kommt, ist allem, was wir aus der Analyse unserer Situation, aus der Selbstbeobachtung oder aus der Beobachtung der Welt um uns herum ableiten können, weit überlegen. Gott spricht. Wenn wir die Offenbarung Gottes richtig verstehen wollen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir uns klar machen, sie wird empfangen. Das Wort empfangen hat eine historische Bedeutung. Kirchenkonzilien verwendeten das lateinische Wort recipimus, wir empfangen, in Bezug auf den Kanon. Sie sagten, wir empfangen verschiedene Bücher, die in die Heilige Schrift aufgenommen werden sollten. Durch die Verwendung des Wortes empfangen machte die Kirche deutlich, dass sie bestimmte Bücher nicht Kraft eigener Autorität als maßgebend erklärte. Vielmehr erkannte sie die Stimme Gottes in der Heiligen Schrift und zeigte ihre Bereitschaft, sich seinem Wort zu unterwerfen. Letztlich glaubt die Kirche und auch wir der Bibel, weil sie von Gott selbst stammt. Seit dem Abschluss des Kanons im ersten Jahrhundert ist allein das Wort Gottes das Mittel, mit dem Gott zur Kirche spricht. Zuvor hatte er jedoch auf verschiedene Weise zu seinem Volk geredet. In alttestamentlichen Zeiten sprach er gelegentlich direkt zu den Menschen. Es gab auch Gelegenheiten, bei denen er sich durch Träume oder besondere Zeichen offenbarte, wie bei Gideon. Es gab Zeiten, in denen Gott sich durch das Werfen von Losen, durch den Gebrauch von Urim und Thummim, durch die Priester und durch Theophanien offenbarte. Das Wort Theophanie kommt von den griechischen Wörtern Theos, Gott, und Paneros, Manifestation. Eine Theophanie war also eine sichtbare Manifestation des unsichtbaren Gottes. Die vielleicht bekannteste Theophanie im Alten Testament ist der brennende Dornbusch, dem Mose in der Wüste Midian begegnete. Als Mose einen brennenden Dornbusch sah, der aber nicht von den Flammen verzehrt wurde, näherte er sich diesem, und Gott sprach hörbar zu Mose aus dem Busch: Ich werde sein, der ich sein werde. 2. Mose, Kapitel 3, Vers 14. Der Busch war eine sichtbare Manifestation des unsichtbaren Gottes. Die Wolkensäule und die Feuersäule, die das Volk Israel nach seinem Exodus durch die Wüste führten, waren ebenfalls sichtbare Erscheinungsformen des unsichtbaren Gottes. Propheten und Apostel. Gott kommunizierte mit dem Volk Israel in erster Linie durch die Propheten, die als Boten der Offenbarung Gottes fungierten. Die Propheten waren Menschen wie wir. Sie benutzten die menschliche Sprache, aber da sie Informationen von Gott erhielten, wirkten ihre Worte als Gefäße bzw. Kanäle der göttlichen Offenbarung. Deshalb begannen sie ihre Prophezeiungen mit den Worten: So spricht der Herr. Die Worte der Propheten wurden schriftlich festgehalten und galten nunmehr als geschriebenes Gotteswort. Das Alte Testament wurde also von normalen Menschen geschrieben, die, anders als wir, von Gott dazu bestimmt worden waren, in seinem Namen zum Volk Israel zu sprechen. Natürlich war nicht jeder im alten Israel, der behauptete, ein Prophet zu sein, auch tatsächlich einer. Israel kämpfte weniger gegen feindliche Nationen als gegen falsche Propheten im eigenen Lager oder vor den Toren der Stadt. Falsche Propheten waren dafür bekannt, dass sie statt wahrer Gottesoffenbarung nur sagten, was die Menschen hören wollten. Während seines gesamten Dienstes litt Jeremia unter falschen Propheten. Als er versuchte, das Volk vor dem bevorstehenden Gericht Gottes zu warnen, widersetzten sich die falschen Propheten Jeremias Prophezeiung und versuchten mit allen Mitteln, seine Botschaft zu unterdrücken. Es gab verschiedene Möglichkeiten, um zwischen einem wahren und einem falschen Propheten zu unterscheiden. Die Israeliten sollten 3 Tests anwenden, um festzustellen, wer ein wahrer Träger der göttlichen Offenbarung war. Der erste Test bestand darin, die göttliche Berufung nachzuweisen. Deshalb waren die Propheten eifrig bedacht, zu zeigen, dass sie direkt von Gott berufen und mit der Aufgabe betraut worden waren. Im Alten Testament berichten mehrere Propheten, darunter Amos, Jesaja, Jeremia und Hesekiel, ihren Zuhörern genau, wie sie als Propheten berufen und gesalbt worden waren. Der zweite Test für einen echten alttestamentlichen Propheten war das Vorhandensein von Wundern. Nicht alle Propheten im Alten Testament vollbrachten Wunder, aber ihr Dienst wurde von Anfang an durch Wunder beglaubigt, angefangen mit Mose, über Elia, bis zu den anderen Propheten. Es war nicht leicht, ein echtes Wunder von einem falschen zu unterscheiden, denn es gab auch nachgeahmte Wunder, wie die der Magier am Hof des Pharaos. Ihre sogenannten Wunder waren jedoch nur Zaubertricks. Der dritte Test für einen echten Propheten bestand in der Erfüllung der Prophezeiung. Trafen die Dinge, die die Propheten angekündigt hatten, auch tatsächlich ein? Falsche Propheten versuchten vorherzusagen, was geschehen würde, aber wenn ihre Vorhersagen nicht eintrafen, erwiesen sich ihre Botschaften als falsch. Das neutestamentliche Gegenstück zu den Propheten waren die Apostel. Das Hauptmerkmal eines Apostels war, dass er eine direkte Berufung durch Christus erhalten hatte. Der Begriff Apostel bezieht sich auf jemanden, der mit der Autorität desjenigen, der ihn sendet, gesandt und beauftragt wird. Jesus sagte zu seinen Aposteln: Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Matthäus Kapitel 10, Vers 40. Einer der wichtigsten Apostel im Neuen Testament, Paulus, gehörte nicht zu den ursprünglichen 12. Paulus kannte Jesus vermutlich nicht während dessen irdischen Wirkens. Er war auch kein Augenzeuge der Auferstehung wie die übrigen Apostel. Paulus schien nicht über die notwendigen Voraussetzungen zu verfügen, um ein Apostel zu sein, weshalb das Neue Testament sowohl durch Paulus' eigenes Zeugnis als auch durch Lukas die Umstände von Paulus' Berufung auf der Straße nach Damaskus schildert. Darüber hinaus bestätigten die anderen Apostel die Echtheit des Apostelamtes von Paulus. Die Propheten und die Apostel bilden zusammen das Fundament der Kirche. Vergleich Epheserbrief Kapitel 2, Vers 20. Sowohl durch die Propheten des Alten Testaments als auch durch die Apostel des Neuen Testaments wurde uns eine schriftliche Aufzeichnung der besonderen Offenbarung gegeben. Sie wurde von uns, von den Beauftragten Christi, den bevollmächtigten Boten seiner Offenbarung überbracht. Jesus hinterließ kein eigenhändig unterschriebenes Manuskript und schrieb auch keines der Bibelbücher. Alles, was wir über ihn wissen, ist in den Aufzeichnungen des Neuen Testaments durch seine Apostel enthalten. Sie sind seine Abgesandten, ausgestattet mit seiner Vollmacht, um in seinem Namen zu sprechen. Das fleischgewordene Wort. Der Autor des Hebräerbriefes weist auf eine weitere Dimension der besonderen Offenbarung hin. Die höchste Offenbarung. Die höchste Offenbarung, das fleischgewordene Wort. Wir haben das geschriebene Wort, durch das wir eine besondere Offenbarung empfingen. Aber wir haben auch das fleischgewordene Wort Gottes, vor dem das geschriebene Wort spricht. Derjenige, der das Wort Gottes verkörpert, ist Jesus selbst, wie der Autor des Hebräerbriefes erklärt. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 1-2. Als die Jünger mit Jesus im Obergemach versammelt waren, sagte Philippus zu ihm: Herr, zeige uns doch den Vater und es genügt uns. Jesus antwortete: So lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Johannes Kapitel 14, Vers 8-10. Das Oberhaupt aller Apostel, derjenige, den Gott als letzten Träger seiner Selbstoffenbarung erwählte, ist Christus selbst. In ihm haben wir die Fülle der Offenbarung des Vaters, und nur durch die Heilige Schrift begegnen wir Christus.